französischen Devotis tatsächlich auch in der Lage sein würden, den notwendigen Standard für die Verehrung bereitzustellen. Er sagte, diese Detis brauchen 9 Brahmanas, damit sie verehrt werden. Haben wir diese Brahmanas? Als die Antwort negativ ausfiel, schlug Srila Prabhupada vor, dass es doch besser sei, sie nicht jetzt sofort zu installieren, sondern zu warten. Astarata Prabhu erinnert sich. So wie Hansaduta das hörte, ging er zu Srila Prabhupadas Raum und sagte, Prabhupada, ich möchte diese Deities. Prabhupada lächelte einfach und sagte, dann nimm sie. Auf diese Weise kam Radha Madan Mohan nach Deutschland. Für fast 3 Jahre blieben sie in ihrer indischen Metallkiste. Denn wenn immer Hansaduta Prabhupada um die Erlaubnis bat, sie zu installieren, war Prabhupadas Antwort die gleiche. Warte noch. Das war also die Art und Weise, wie Radha Madan Mohan nach Deutschland kommt. Und ihr Lila ist ja, wie wir alle wissen, jetzt gerade wieder in voller, also es ist immer in vollem Gange, auf dem Altar genießen sie in Vrindavan ihre göttlichen Spiele. Jetzt wird jedoch auch ein für uns sichtbares Lila manifestiert, dass sie also unter Umständen, wir sagen mal, weil unter Umständen verstehen, weil es abhängig davon ist, ob wir den Tempelraum auch fertigstellen können. Also unter Umständen, aber mit fast Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach Abenteuer kommen. Mal von, ich glaube, wir alle freuen uns schon sehr, mal sehen, wenn das denn die Idee sind. Das ist klar. Gut, 4 Wesen auf dem 4. Kanto. 53. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Diejenigen, die sich wünschen, ihr Dasein zu läutern, müssen sich stets, wie soeben beschrieben, der Meditation über deine Lotusfüße widmen. Diejenigen, denen es ernst damit ist, ihre stellungsgemäßen Pflichten zu erfüllen und die sich Freiheit von Furcht wünschen, müssen sich diesem Vorgang des Bhakti-Yoga zuwenden. Erläuterung. Es wird gesagt, dass der transzendentale Name, die Gestalt, die Spiele und die Umgebung des Herrn nicht mit den abgestumpften materiellen Sinnen wahrgenommen werden können. Deshalb muss man sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, damit die Sinne gereinigt werden und man die höchste Persönlichkeit Gottes sehen kann. Hier wird jedoch darauf hingewiesen, dass diejenigen, die sich der ständigen Meditation über die Lotusfüße des Herrn widmen, gewiss von der materiellen Verunreinigung der Sinne geläutert sind und deshalb den höchsten Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen können. Das Wort Meditation erfreut sich heutzutage bei den gewöhnlichen Menschen großer Popularität. Doch kennen Sie die wirkliche Bedeutung der Meditation nicht. Aus der vedischen Literatur jedoch erfahren wir, dass die Yogis immer in Meditation über die Lotusfüße des Herrn vertieft sind. Janavastita tadgatena manasa pashyantiyam yoginah. Srimad Bhagavatam 12, 13, 1. Dies ist die wahre Tätigkeit der Yogis, an die Lotusfüße des Herrn zu denken. Shiva rät deshalb, dass jemand, dem es wirklich mit der Läuterung ernst ist, sich dieser Art der Meditation oder dem mystischen Yoga-System widmen sollte, das einen nicht nur dazu verhilft, den Herrn im Innern ständig zu sehen, sondern auch, ihn von Angesicht zu sehen und sein Gefährte in Vaikuntha Loka oder in Goloka Brindavan zu werden. Das Wort Svadharmam, wie es in Svadharmam Anuttishtatam, wo vorkommt, deutet an, dass das System des Vanashram, das sich auf die beschäftigungsgemäßen Pflichten des Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra bezieht und die vollkommene Einrichtung für die Menschen darstellt, durch Bhakti-Yoga unterstützt werden muss, wenn man wirkliche Sicherheit im Leben wünscht. Sehr interessant, weil wir im Augenblick doch über die soziale Entwicklung sprechen und Vanashrama eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Hier sagt Prabhupada etwas, was unter Umständen unserer Aufmerksamkeit entgangen ist, und deswegen möchte ich es sehr gerne nochmal wiederholen. Das Wort Svadharmam deutet an, dass das System des Vanashrama, das sich auf die beschäftigungsgemäßen Pflichten des Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra bezieht und die vollkommene Einrichtung für die Menschheit darstellt, dieses System muss durch Bhakti-Yoga unterstützt werden, wenn man wirkliche Sicherheit im Leben wünscht. Im Allgemeinen denken die Menschen, man werde einfach durch die Erfüllung der beschäftigungsgemäßen Pflichten des Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder Shudra oder der Pflichten eines Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha oder Sannyasi furchtlos oder erlange mit Sicherheit Befreiung. Doch in Wirklichkeit kann man, wenn man nicht alle diese stellungsgemäßen Pflichten vom Bhakti-Yoga begleitet, nicht furchtlos werden. In der Bhagavad Gita finden sich Beschreibungen des Karma-Yoga, Jnana-Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga und so weiter und so fort. Doch wenn man nicht zur Stufe des Bhakti-Yoga gelangt, können die anderen Yogas einem nicht helfen, die höchste Vollkommenheit des Lebens zu erreichen. Mit anderen Worten, Bhakti-Yoga ist das einzige Mittel zur Befreiung. Diese Schlussfolgerung finden wir auch im Chaitanya Charitamrita, einem Gespräch zwischen Siddhartha und Ramananda Roy über die Befreiung eines Menschen aus der materiellen Welt. In diesem Gespräch bezog sich Ramananda Roy auf das Befolgen des Vanashram Dharma. Siddhartha hob hervor, dass das Vanashram Dharma lediglich eine äußerliche Angelegenheit ist, Ehobhaya. Siddhartha wollte Ramananda Roy begreiflich machen, dass lediglich durch das Befolgen der Pflichten des Vanashram die Befreiung noch nicht gesichert ist. Zuletzt schließlich kam Ramananda Roy auf den Vorrang des Bhakti-Yoga zu sprechen. Sthane stita shruti gatam tanuvan manobhi. Wenn jemand Bhakti-Yoga praktiziert, der mit dem höheren Shruti gatam, der transzendentalen Botschaften des Herrn, durch die Münder von Gottgeweihten beginnt, kann man ganz gleich, in welcher Lebenssituation man sich befindet, allmählich den unbesiegbaren Gott erobern. Gott ist als unbesiegbar bekannt, doch wenn man in ergebener Haltung die Worte einer selbstverwirklichten Seele anhört, erobert man den Unbesiegbaren. Und die Schlussfolgerung lautet, dass man, wenn es einem mit der Befreiung ernst ist, nicht nur die stellungsgemäßen Pflichten des Vanashram Dharma befolgen, sondern sich auch im Bhakti-Yoga beschäftigen sollte, der mit dem Hören von einer selbstverwirklichten Seele beginnt. Dieser Vorgang wird den Gottgeweihten helfen, die unbesiegbare höchste Persönlichkeit Gottes zu erobern und nach dem Verlassen des materiellen Körpers ein Gefährte des Herrn zu werden. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine. Namaste Sarasate Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatadine.
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasudevi Govardhanavinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Ja? Sanskrit, etadrupa manudedyam atma shudim abhisatam yad bhakti yoga bhayadha sadharman anvatish anutishtanatata. Mein lieber Herr, diejenigen, die sich wünschen, ihr Dasein zu läutern, müssen sie stets, wie soeben beschrieben, der Meditation über deine Lotusfüße widmen. Diejenigen, denen es ernst damit ist, ihre stellungsgemäßen Pflichten zu erfüllen und die sich Freiheit von Furcht wünschen, müssen sich diesem Vorgang des Bhakti-Yoga zuwenden. Der Meditation nämlich über Krishnas Lotusfüße. Heute feiern wir auf der in unserer Vaishnava-Tradition den Beginn des Kartik-Monats. Der Kartik-Monat ist für die Devotis deswegen von Bedeutsamkeit, weil er ihnen die Möglichkeit gibt, Krishna näher zu kommen. Und wieso im Kartik-Monat diese Möglichkeit offen steht, wollen wir heute gerne in unserer Morgenvorlesung schreiben, um den Devotis alle eine Sicherheit und eine Hinweise zu geben, vielleicht diesen Kartik-Monat auf eine für sie praktische Art und Weise so zu gestalten, dass es ihnen leichter fällt, ihr Krishna-Bewusstsein zu vertiefen. Ich werde einfach die ganze Geschichte von dem Damodar-Monat beschreiben. Einst begab es sich, dass Mutter Yashoda Joghurt oder eine Butter zubereitete und dabei die Herrlichkeiten von ihrem kleinen Sohn Krishna chantete. Die Luft war erfüllt. Jung, jung, chuna, chuna, jung, jung, chuna, chuna. So macht es, wenn man die Butter kehrt. Und da mit so einem Stab und dem Seil drum, der so Joghurtpott ist. Jung, jung, chuna, 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 chuna. Habt ihr bestimmt mal gehört, wenn ihr in den Dörfern von Vrindavan gewesen also seid und gegangen seid da. Und das war eine sehr ungewöhnliche Situation. Warum soll die Königin von Vraj Butter kehren? Sie hat doch tausende von Dienern und Dienerinnen. Warum das so war, ist sehr, sehr wichtig für unsere Diskussion. Krishna war über ganz Vrindavan als Makanchola, der Butterdieb, berühmt, aber auch berüchtigt. Oft ging er in die Häuser der Vrajavasis hinein und stahl dort Butter. Dabei ergaben sich ganz besondere Lilas. Einmal sah Krishna sein Spiegelbild in einer juwelenverzierten Säule und hatte Angst, dass und verwechselte sein Spiegelbild mit einem Jungen des Hauses und er hatte Angst, dass er ihn verpetzen würde. Sagte er zu dem Jungen, verpetz mich bloß nicht, ich gebe dir auch Butter. Und dann holte er von der geklauten Butter eine große Ladung aus dem Topf heraus und rieb die schnell über das Spiegelbild. Krishna hatte zwei Absichten damit, einmal den Jungen zufriedenzustellen und zweitens, wenn er auf die Idee kommt, ihn trotzdem immer zu schwärzen, dann hätte er ja auch Butter aufs Gesicht. So, ein anderes Mal war es so, dass eine der Gopis, Plavavati, genau genommen die Frau von Upananda, einem der Brüder Nanda Maharaj, in ihrem Haus war und stibitzte, also so schaute. In ihrem Herz war ein großer Wunsch, hoffentlich kommt Krishna und stiehlt die Butter aus meinem Hause. Ihr müsst nämlich wissen, dass die Bewohner von Vrindavan alle zu Narayan gingen in den Tempel und baten, schickt Krishna vorbei, damit der Butter stiehlt, wir wollen das sehen. War sie da also versteckt hinter einer Säule und schaute hoffentlich kommt Krishna vorbei. Und Krishna kam dann auch vorbei, zerbrach, bang, ein Buttertopf, fing an die Butter zu essen. Und Prabhavati sah ihn hinter einer Säule, Krishna sah ihn auch und bekam sofort Angst und lief los mit voller Kraft. Aber Prabhavati war ihm rasch auf den Spuren, ergriff ihn an Handgelenk und sagte, so, jetzt habe ich dich auf frischer Tat ertappt und jetzt werde ich dich zu Mutter Yashoda bringen. Nein, nein, sagte Krishna, nur dies eine nicht. Nee, meine Mutter ist bereits schon sehr beunruhigt über mich. Ich stehe nie wieder Butter. Ja, das haben wir schon tausendmal gehört. Jetzt wirst du bestraft werden. Komm jetzt mit. Und sie zog ihn so hinter sich her und Krishna weinte. Und sie ging zu Mutter Yashoda an die Tür und klopfte. Komm, komm, komm. Yashoda machte auf, so Prabhavati, was führt dich zu mir? Ach, dein unmöglicher Sohn führt mich zu dir. Rajeshwari, hier, ich habe ihn auf frischer Tat ertappt. Er hat wieder mal Butter gestohlen und ich habe ihn gleich mitgenommen. Oh, sagte Yashoda, Prabhavati, deine Sinne müssen dich heute getäuscht haben. Schau mal, das ist deine eigene Tochter, die du mitgebracht hast. Das macht man den Bedabel, wenn man sich schämt. Auf die Zunge beißen. Ja. Oh, sagte sie, was? Aber das war tatsächlich ihre eigene kleine Gopi-Tochter. Prabhavati lief knallrot an, sagte, murmelte nur noch eine kleine Entschuldigung und war schon verschwunden. Und auf dem Rückweg sie hatte aber noch immer dieses, wer immer das war, im Schlepptau. Also, hielt ihn fest und plötzlich wandelte sich die Tochter um und Krishna lächelte sie an. So, und wenn du mich das nächste Mal wieder zu meiner Mutter bringst, dann transformiere ich mich in deinen Ehemann. So, dann stehst du wirklich blöd da. So hat das Krishna gemacht. So, all das führte Mutter Yashoda dazu, zum Schluss zu kommen. Also wenn das so weitergeht, Krishna ist der Sohn eines Königs und wird irgendwann einmal die Regierung über Vrindavan übernehmen, aber wenn er immer nur Butter stiehlt, wird er ein Dieb sein und seine Regierungspflichten sehr schlecht wahrnehmen können. Ich muss ihn davon zu bringen, nicht mehr zu stehlen. Der Diebeskönig wäre dann, das wäre eine absolut schlimme Sache, also wir müssen hier was machen. Und deswegen machte sie sofort alle möglichen Arrangierungen. Sie sagte sich, der Grund, weswegen Krishna stiehlt, ist, dass unsere Butter und unser Joghurt ihm nicht gut genug schmecken. Also werde ich persönlich die Butter zubereiten. Und dann ging sie zu der Herde und suchte aus der besten Herde von Nanda Maharaj, die waren 900.000 Kühe stark, die besten Kühe heraus, und tat die auf eine Weide hin und ließ dann einige Shudras kommen, die den ganzen Tag nur Kräuter von den Weiden von Vrindavan absicherten. Und diesen Kühen gaben, dass ihre Milch ganz besonders duftend wurde und ganz besonders würzig schmeckte. Wie schon der Chakravarti Thakur beschreibt das. Und dann gab sie diese Milch, aus dieser Milch kochte sie dann die Sachen für Krishna, also Butter, Joghurt und was so alles Krishna mochte. So, eines Tages nun kochte sie einmal wieder und sang dabei die Herrlichkeiten ihres kleinen Jungs, als Krishna weinte. Sofort ließ Mutter Yashoda alles stehen und rief ganz laut, Gopal, Gopal, ich bin hier, wein nicht, komm, komm. Und der kleine Gopal kraxelte zu ihr rüber und Mutter Yashoda gab ihm ihre Brust. Während sie das tat, sang sie wieder die Herrlichkeiten ihres kleinen Gopals, strich ihm die Locken aus dem Gesicht und genoss so den Vatsalya-Ras. Zu dieser Zeit nun war die Milch, die sie gerade kochte, sehr enthusiastisch, einen Dienst für Krishna zu tun. Die Milch sagte sich, ich koche jetzt über. Denn dann ziehe ich die Aufmerksamkeit von Mutter Yashoda auf mich und dann wird Krishna ein wunderbares Lila offenbaren. Vor ein paar Tagen hatten wir im Wagen darüber gesprochen, wie die Bewohner von Vrindavan bewusst sind. Nicht? Auch die Milch ist voller Bewusstsein. Alles ist voller Bewusstsein, auch die Flüsse und die Bäume. Also jetzt koche ich über, sagte sie und fing am über den Pott zu kochen. Wisst ihr, wenn Krishna über Vrindavan geht, dann stürzen sich die Blumen vor seine Lotusfüße, damit Krishna über sie geht. Und wenn Krishna rübergegangen ist, dann rennen sie von hinten wieder nach vorne. Also dass Krishna wieder über ihn geht. So geht es auch mit dem Reis. Der Reis wächst in den Feldern von Vraj, wird dann geerntet von den Blitzschwazis und dann gekocht und Krishna dargebracht. Und wenn Krishna den gegessen hat, dann manifestiert sich der Reis wieder aufs Neue und springt wieder in die Töpfe zurück, um aufs Neue gekocht zu werden, sodass Krishna ihn aufs Neue isst. Das heißt es also, dass alles dort voller Bewusstsein ist, nicht? Und nicht nur einfach so unpersönlich voller Bewusstsein, sondern es sind alle Krishna bewusst dort, da in der spirituellen Welt. Auch der Reis, der Krishna bewusste Reis. So. Ja, dann lief also die Milch jetzt über und Yashoda dachte sich, also ich muss jetzt für Krishna diese Milch machen, da müssen wir die Butter rausbringen. Und ließ den Krishna zurück auf den Boden und rannte schnell zur Milch, um die Milch zu umzurühren und die Topf ein bisschen hochzutonen. Aber das passte Gopal überhaupt nicht. Er biss sich vor Zorn in die roten Lippen, die so rot sind wie Bimba-Früchte. Und dann dachte er, jetzt werde ich ein Lila offenbaren, was so wunderbar ist, dass die ganze Welt darüber sprechen wird, wie wir es jetzt machen. Und er ging los mit einer falschen, vorgespiegelten Zorn. Er war nicht zornig. Zorn kann ihn nicht überwältigen. Dann ging er los und dann ging er zur Mutter Yashodas Butter vorreden und warf einen spitzen Stein los. Bang! Der traf den Topf und aß in die Butter. Diese Butter, die man dort isst, die Krishna aß, ist so Butter, die mit Zucker, so kristallisierten Zucker durchsetzt sind und die absolut sweet ist. Als wir mit Braj durch die verschiedenen Lila-Stans gezogen sind, mit Lokanath Maharaj und dem Padayatris, kamen wir auch zu dem Ort, wo Krishna dieses Lila jetzt offenbart hat, was jetzt gleich kommen wird. Und da haben wir, wie es die Tradition vorsieht, diese Butter genommen, die mit Zucker vermischt ist, und haben die dann geopfert zu dem Ort, wo der kleine Damodar das Lila offenbart hat, und haben dann danach die zu den Affen verfüttert, wie Krishna auch, und dann haben wir die Butter genascht. Und wirklich, das ist fast nicht möglich gewesen, sich zu kontrollieren. Das schmeckt so gut, diese Butter. Es ist fast nicht möglich gewesen. Krishna hat dann also die Butter genommen, hat sie gegessen, und als er fertig war, hat er sie an die zelebrierten Affen von Vrindavan verteilt. Er hat zu ihnen gesagt, hier, als Ramachandra auf dem Weg nach Lanka war, habt ihr manchmal gehungert. Manchmal habt ihr nur Beeren und Früchte gekriegt und wart hungrig geblieben. Aber jetzt gebe ich euch Butter, dass ihr schon fett und stark werden könnt. Jetzt holen wir das nach. Denke schnell mal an seine Devotees, denn diese Affen waren tatsächlich schon einige von ihnen waren im Ramachandra-Lila dabei und wünschten sich, mit Krishna zu erscheinen und Krishna zu erfreuen. Und so. Und mal sehen, wie es weitergeht. Dann, als die aber nicht mehr mochten, ging er los, um einen Diebeszug durch die Häuser von Vrindava zu machen und dort Butter zu stehlen. Genau wie es Mutter Yashoda verhindern wollte. So, als Mutter Yashoda sich um die Butter gekümmert hatte, kehrte sie zurück zu dem Ort, wo sie den kleinen Gopal abgelegt hatte, um sich weiter um ihn zu kümmern, aber sie sah, dass er nicht mehr da war. Und dann hatte sie so eine Ahnung und ging zu der Vorratskammer und da sah sie tatsächlich, dass einige der Buttertöpfe zerdeppert auf dem Boden lagen. Und dann wusste sie, jetzt ist der Kleine wieder losgezogen. Und hat ihn verfolgt. Kann sich irgendjemand von euch vorstellen, wie Mutter Yashoda wusste, wohin Krishna gegangen war? Er war ja weg. Eine gute Frage, nicht? Für die Parashaya. Ja, die Butter verschmierten Fußstapfen von Krishna waren zum Glück noch auf im Gras von Vrindavan zu sehen. Oder Yashoda wusste sofort, wie sie gehen musste. Und schließlich fand sie bei einem Felsen Gopal sitzen, wie der ganz seelenruhig einen Topf mit Joghurt leer machte und aß und verteilte an die Monkeys. Hier, nimmt noch mehr, sagte er. Und dann sagt sie, jetzt haben wir ihn. Und sie schlich sich von hinten ran, um ihn zu fangen. Aber, wie das so üblich ist, Krishna, der die Überseele von allen Lebewesen ist, wusste natürlich, dass ihr Yashoda kam. Und als sie ziemlich nah schon dran war, drehte er sich um und schaute sie zuerst mit einem total faszinierenden Lächeln an, das sich dann aber in Furcht umwandelte. Krishna wusste, jetzt geht es mir an die Substanz. Also ich sofort runtergesprungen vom Felsen, mit Furcht erfüllt und er ist losgefahren. Er hat angefangen zu laufen. Er war ganz, ganz klein, 3 Jahre vielleicht, konnte gerade laufen und lief so schnell, zischte er durch Vrindavan. Aber Mutter Yashoda sagte, jetzt kriege ich dich, auf dem Weg griff sie sich noch ein Stock und sagte, das reicht jetzt oder nie. Wenn ich dich jetzt nicht züchtige, will aus dir nie was. Und rannte hinter ihrem Gopal her und es wird beschrieben, dass sie in Schwitzen kam, die Blumen fielen aus ihren Haaren heraus, ihre schweren Brüste wogten, während sie lief und sie wurde völlig kam völlig außer Atem, als sie auf Krishna zulief. Denn Krishna, so lernen wir aus der Brahma Samhita, kann nicht gefangen werden. Das ist mir gerade im Augenblick entfallen, der Schlucke, aber das heißt, dass die Yogis, die sich mit der Geschwindigkeit des Geistes auf Krishna zubewegen, Krishna nicht näher kommen können. Diesen Glanz, der von seinen Lotusfüßen ausgeht, können sie nicht näher kommen. Es ist nicht möglich. Sie bewegen sich wirklich mit mentaler Geschwindigkeit, Turbo, mit dem Turbo-Mentus voran, aber können ihn nicht näher kommen. So war es auch für Mutter Yashoda unmöglich, Krishna näher zu kommen. Es fehlte immer so ein bisschen.
gleich habe ich dich.
Erst als Krishna die die Devotion seiner Mutter belohnen wollte, die Hingabe seiner Mutter belohnen wollte, ließ er sich dann freiwillig von der nicht einmal von den großen Yogis gefangen werden kann. Yashoda packte ihn und nahm ein Seil. Zuerst wollte sie eigentlich ihn mit dem Stock hauen, aber Krishna sah so erschrocken aus und er weinte und die Tränen wuschen die schwarze Mascara-Tusche von seinen Augen herunter, dass ich dachte, also wenn ich ihn jetzt schlage, dann wird aus dem nichts, der kriegt zu viel Furcht. Das ist ja die Folgen der autoritären Erziehung, das wird nichts. Da Krishna rief ja auch die ganze Zeit so, was machst du mit dem Stock? Werf den Stock weg! So war Mutter Yashoda den Stock dann schließlich weg und dachte, okay, aber irgendwas muss ich mit ihm machen. Und dann hatte sie einen Einfall. Sie holte kurz ein Seil und wollte Krishna festbinden an einen Mörser, mit dem Getreide zerstampft wird. So, Krishna jedoch ließ sich nicht binden. Als Mutter Yashoda den Knoten machen wollte, merkte sie, dass zwei Finger zu kurz war. Und so schickte sie dann einen Diener los, der noch ein weiteres Seil holen sollte. Aus dem Haushalt, und er brachte bald das Seil, aber auch als sie das geknüpft hatte an das erste Seil, blieb ihr zwei Finger zu kurz. Schließlich schickte sie die Diener los, um in allen Häusern des Dorfes nach Seilen zu holen. Dann schickte sie die Diener los, um in allen Dörfern von Vrindavan neue Seile zu holen. Denn ganz gleich, was sie tat, das Seil blieb immer zwei Finger breit zu kurz und sie konnte den Knoten nie schließen. Die anderen Gopis kamen herbeigelaufen, ganz Vrindavan kam vorbei. Was machst du denn da, Yashoda? Und alle standen da und lachten, wie Yashoda versuchte, den kleinen Krishna zu binden. Aber es war mystisch, es ging einfach nicht. Der Grund hierfür ist, wie wir schon wissen, das wird erklärt, die zwei Finger, die zu kurz war, repräsentieren die Bemühung und die Barmherzigkeit. In unserem Bhakti oder in unserem Krishna-Bewusstsein gibt es immer zwei Richtungen, aus denen unser Fortschritt kommt. Eine Bemühung, die wir unternehmen müssen, die aber zwangsläufig, weil wir so unglückliche, gefallene Seelen sind, immer sehr klein bleiben wird. Es gibt also die Bemühung und auf der anderen Seite die Barmherzigkeit Krishnas. Nur wenn diese beiden Faktoren da sind, kann unser spiritueller Fortschritt gedeihen. Das repräsentieren diese zwei Finger. Man muss sich bemühen. Du kannst nicht sagen, oh, ich warte nur auf die Barmherzigkeit Krishnas. Ich bemühe mich überhaupt nicht. Ich bin so gefallen. Das sagen die Christen nämlich. Die Christen sagen, also Bemühen ist dämonisch. Man soll doch nicht denken, wie es die asiatischen Yoga-Systeme, die Selbsterhöhungssysteme vorschreiben. Man kann sich irgendwie aus seiner Sünde befreien. Wir sind in Sünde geboren. Nicht? Wie eine Ölsardine, die in Öl geboren ist, also in Öl liegt. Wir sind in Sünde und wir bleiben sündig. So, manchmal die modernen Anhänger des Krishna-Bewusstseins müssen sich schützen vor dieser Mentalität, dass sie sich nicht bemühen und ihre Versprechen nicht einhalten, die sie bei der Einweihung gegeben haben und so weiter und so fort. Also das ist das eine, aber das wird immer klein bleiben, denn wir können uns nicht sehr stark bemühen. Wir sind nicht sehr großartige Bhakti-Yogis. der andere viel größere Teil ist Krishnas Barmherzigkeit. Das wird also durch die, diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Die zwei Finger repräsentieren auch Folgendes, sie repräsentieren Jnana und Karma. Jnana und Karma können Krishna niemals erlangen. Bhakti, nur Bhakti allein kann Krishna erlangen. Sonst Krishna sah, dass Mutter Yashoda so fast schon anfing zu beten, Gopal, mach das nicht mit mir, jetzt lass dich endlich fangen. Und Mutter Yashoda am Rand der Erschöpfung war, da sagte Krishna, okay, und ging das Seil um seinen Bauch. Yashoda konnte ihn binden. Und dann war noch neben ihr diese Haufenweise von Seilen, die sie nicht mehr brauchte. So, yes, das ist also, dann dachte ich Yashoda, also jetzt müssen wir sehen, was wir als nächstes machen. Und ging erstmal ins Haus zurück, um sich auszuruhen. Das war sehr heavy gewesen, diese Bemühung. Krishna war zu dieser Zeit angebunden am Mörser und dachte sich, jetzt machen wir was, was noch verrauchter ist. Nicht? Krishna macht diese Lilas sehr gerne, um seine Devotis zu erfreuen. Und auch, dass wir, die wir hier in der materiellen Welt von Krishna getrennt sind, Gesprächsstoff haben und Gedankenstoff haben. Nicht? Wir sollen ja an Krishna denken. Und Yashoda, war also da, Krishna ging dann los. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr könnt euch das so vorstellen. Also als wenn in unserer Familie war es so, wir hatten einen kleinen, mein kleiner Bruder heißt Gunnar, jetzt ist er auch schon ein riesen Klotz von Mensch, aber nicht, und der war immer so unruhig, und den haben wir dann in so einen Cradle reingetan, in so einen Lauf. Wie nennt sich das? Laufgitter? Die Frauen wissen das, Laufgitter. Ne? Und dann ist er natürlich immer losgezogen mit dem Laufgitter durch die alte Villa, in der wir lebten. Und oh, ist da so nichts gegangen. Man hörte das so rasseln und so. Und so ist, so könnt ihr euch das vorstellen. So ist Krishna auch mit dem Mörser abgezogen hinter sich. Klum, 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 klum. Und er ging dann geradewegs zu zwei Bäumen. Diese zwei Bäume, wie wir wissen, waren niemand anderes als die beiden Halbgöttersöhne, die dekadenten Halbgöttersöhne von Kuvera. Sie hießen Manigriva und Nala Kuvera und hatten einst in den himmlischen Gärten Nandakanana mit vielen nackten Mädchen, sie selber waren auch nackt, in dem Genossen. Manchmal hört man das, das sind die besten Skandale, wenn sich reiche Leute, die tun den Swimmingpool aufstellen und da tun sich verschiedene unbekleidete Schönheiten hineinstürzen und dann stürzen sich auch hinein in einer Glasse, in einem hat ein Glas Champagner und in tun dann dort Tätigkeiten, die in den Skandalzeitungen beschrieben werden, mit den Mädchen machen. Nicht? Und so waren auch Nala Kuvera und Manigriva ganz schön sündig zugange, kann man sagen. Wir wollen das hier nicht ausführen. So, in diesem Augenblick, als sie so mit diesen mehreren Mädchen auf einmal sich amüsierten, kam dann der weise Narada Muni vorbei und die hatten nicht mal, weil sie voll des süßen Weines waren, die dezente Heit, sich ihre privaten Gebiete dazu bedecken. Die Mädchen waren sofort total fassungslos. Oh no, ein großer Sadhu sieht uns hier in dieser Tätigkeit und sind sofort aufs ans Land, haben sich ihre Kleider übergezogen und sind haben sich fast sind unsichtbar geworden, das heißt, sie sind verschwunden. Und na, da schaute sich die an und schüttelte mit großem Mitleid seine Köpfe. Ach, ihr seid so gefallen. Also, ihr seid so schlecht dran, sagt er. Ich verfluche euch, Bäume zu werden, lustvolle Bäume, die unbekleidet in der Gegend stehen müssen. Für mehrere tausend Jahre, ich muss mal sehen, ob ich das für euch gerade finden kann. Ja.
ja, wir haben das hier. Weil der große Weise, ich lese mal aus dem Krishna-Buch vor, voller Mitleid mit ihnen war, wollte er ihren falschen Genuss und ihre Berauschung beenden. Und er wollte auch dafür sorgen, dass sie nicht mehr mit diesen jungen Mädchen da zusammen sündigten. Auch wollte er, dass sie Krishna von Angesicht zu Angesicht sehen konnten, um befreit zu werden. So dachte er daran, sie zu verpflichten, zu verfluchen. Er sagte, dass die Anziehung für materielles Genuss daran liegt, dass die Erscheinungsweise der Leidenschaft stärker geworden ist. Eine Person, die in der materiellen Welt lebt, wenn die einen materiellen Reichtum hat, dann wird sie meistens süchtig nach drei Dingen: Berauschung, Sex und Glücksspiel. Materiell reiche Menschen, die aufgeblasen worden sind von ihrem Reichtum, werden so unbarmherzig, dass sie sich sogar damit beschäftigen, Tiere zu töten, indem sie Schlachthäuser eröffnen. Und sie denken, sie werden niemals selber sterben. Nicht? Und dann dachte er, also ich muss die zur Raison bringen und deswegen werde ich sie verfluchen, Bäume zu werden. Aber er sagte auch, dass die Barmherzigkeit des Herrn bekommen sollten und dann Krishna von Angesicht zu Angesicht sehen sollten. So, als Krishna loszog, sah er diese beiden Bäume, die da standen, große Zwillings-Arjuna-Bäume, so heißen sie, eine bestimmte Baumsorte, und er ging auf die zu und erinnerte sich an Radha Muni. Und dann ging er, bis der Mörser drin stecken blieb, also ging zwischen die hindurch und der Mörser blinkt, und dann zog er. Einfach nur mal so, rock, rock, da brachen diese beiden Bäume herunter. Aus den Bäumen heraus kam plötzlich in ihrer befreiten Form zwei leuchtende Halbgötter, umkreisten Krishna und brachten ihm Gebete dar. Krishna segnete sie dann, O Nala Kuvera und Manigriva. Ihr könnt jetzt zurück nach Hause kehren. Weil ihr den Wunsch habt, immer beschäftigt zu sein in meinem hingebungsvollen Dienst, wird euer Wunsch, Liebe und Zuneigung für mich zu entwickeln, gewährt. Euer Wunsch wird erfüllt werden und ihr werdet niemals wieder von dieser Position runterfallen. Mit anderen Worten, Krishna gewährt diesen beiden Halbgöttern die Befreiung vom materiellen Dasein. Sie gingen erst auf ihren Planeten zurück und dann direkt nach Goloka Vrindavan, wo sie nie wieder herunterfielen. Nala Kuvera und Manigriva sind seit der Zeit bekannt als Madhukanta, die Honigkehle. Wir kennen das, die goldene Kehle, ich glaube aus Prag. Karel Gott sagt immer, goldene Kehle aus Prag. Ist jetzt die Honigkehle, die Madhukanta und auch Snigdhakanta. Das sind zwei Diener von Krishna, die jeden Abend, wenn Krishna gegessen hat, eine ganz bestimmte Verpflichtung haben. Nach dem Essen geht Krishna nämlich mit seinem Bruder Balaram in den Hof von Nanda Maharaj, wo einige künstlerische Darbietungen da bestehen. Musiker spielen und da kommen auch Gymnasten oder wie sagt man so Zirkuskünstler. Die machen einige Sachen, da wird ein Seil gespannt in dem Hof von Nanda Maharaj und dann laufen diese Künstler so auf dem Seil herum und springen auf dem Seil und machen ein Salto. Also es gibt da richtig in Vrindavan absolute Unterhaltung. Nicht? Und Krishna sitzt da und lacht. Und dann kommen als nächstes diejenigen, die die heftige Scherze machen rein, nicht, in den Hof und machen Scherze und die, alle lachen sich tot vor Witzen, man lacht. Und dann schließlich kommen Madhukanta und Snigdhakanta. Die sind der Höhepunkt. Und was machen die? Na, die singen über Krishna-Spiele. Und da hören die Vrishvasis zu mit Tränen der Ekstase und schauen zwischendurch immer auf Krishna und Balaram, die da so wunderschön angezogen für diesen festlichen Anlass da sitzen und es zuhören, wie ihre Herrlichkeiten gesungen werden, und manchmal scherzt Krishna mit Balaram und alle sind total begeistert und zu hören, was wie Krishna jetzt wieder den Dämonen gehört. Und das ist ja, ihr müsst euch das so vorstellen, in unserer westlichen armseligen Zivilisation haben wir diese Bildzeitung und andere anspruchsvolle Magazine, wo die neuesten Nachrichten immer verkündet werden. Klatschen gilt das hier unzivilisiert, das kennen wir nur in unserem Planeten. Sie sind dann wahnsinnig begeistert und rufen aus vor Freude und so. Und das sind also Madhukanta und Snigdhakanta. Die waren früher Nala Kubera und Manigriva. So, als dann diese Halbgötter von Krishna gesegnet hatten, gesegnet waren, gingen sie also zuerst auf ihren höheren Planeten zurück. Und Krishna lächelte dann. Und die Frage ist, warum lächelte Krishna dann? Der Grund ist, Prabhupada beschreibt das sehr schön in seiner Erläuterung im Bhagavatam. Er dachte bei sich, diese jungen Halbgötter sind von den höheren Planetensystemen heruntergefallen aufgrund ihrer Sünden. Und ich habe sie dann befreit von der Fessel, dass sie also für lange Zeit als Bäume dastehen mussten. Ich habe sie aus dieser Situation befreit. Aber hier bin ich. Ich bin gebunden worden von den Seilen von Mutter Yashoda. Und ich kann mich nicht selber befreien daraus. Ich bin hier angebunden und kann das ganze Universum befreien. Ich kann diesen Knoten nicht lösen. Denn dies ist ein Knoten der Liebe, den meine Devotis für mich empfinden, und ich bin machtlos. Es wird im 9. Kanto des Bhagavatams gesagt, dass Krishna im Herzen eines Devotis gebunden wird durch das Seil der Liebe und sich nicht befreien kann. Ihr kennt es vielleicht aus der Lektüre des Chaitanya Charitamritas, dass diese böse Mangala Thakur sagt, versuch du nur aus deinem Herzen zu gehen, du wirst es nicht schaffen. Du bist festgebunden da. Nicht so sind Mutter Yashoda nötig, um den Knoten zu lösen. Krishna selber konnte das nicht machen. Es gibt einen Vers von Rupa Goswami, der sagt, meine Mutter band mich fest mit den starken Seilen der mütterlichen Liebe. Obwohl ich alle Lebewesen von den Fesseln der wiederholten Geburten und Tode befreien kann, habe ich nicht die Kraft, die Seile meiner Mutter aufzuknüpfen. Ich habe nicht die Kraft. Deswegen können auch andere nicht diese Seile auflösen. So, das ist Krishnas wunderbares Lila, das Damodar-Lila. Rupa Goswami sagt, dass es zwei Lilas gibt von Krishna, die besten Lilas sind. Das Govardhan-Lila, wo den Govardhan Berg hebt. Und das Damodar-Lila, wo er gebunden wird von den Seilen von Mutter Yashoda, den Seilen ihrer Liebe und ihrer Zuneigung. So, dieser Monat Kartik nennt sich auch der Damodar-Monat, weil in dieser Zeit die Devotis Zuflucht suchen bei Lord Damodar. Jeden Morgen chanten wir das Damodar-Rastakam. Heute haben wir es bestimmt auch getan, aber ich muss es noch nachholen heute Abend. Oder wir können es vielleicht singen beim Sonntagsfest. Das kann man ja einstudieren. Das ist gut,
wenn die Devotees dieses Damodar einhalten können und ein Licht da machen können, aber wenn sie da bringen können, wenn es aber nicht möglich ist, das wird in Vrindavan immer gemacht, das ist das Damodar-Blatter, man singt das Lied und bringt dann dieses tolle Licht da. Wenn es nicht möglich ist, sollten sich doch die Devotees vornehmen, in diesem Monat etwas Besonderes zu tun, was ihn Krishna näher bringt. Es können ganz einfache Gelübde sein. Diese Gelübde sollte man aber nicht bekannt geben. Nicht? Man sollte sich selber dies vornehmen. Die meisten von euch seid Vishnupad-Schüler und ihr werdet zur Vyasa-Puja in einigen Tagen gehen. Das trifft sich sehr gut, dass das im Damodar-Monat ist, dieser Vyasa-Puja-Tag oder des spirituellen Meisters. Ihr könnt dort natürlich, das ist ja ein natürlicher Tag, wo man sich etwas vornimmt, vielleicht an einer Schwäche zu arbeiten oder etwas Besonderes für die Zufriedenstellung von Guru und Krishna zu tun und so. Es trifft sich unglaublich gut. Jeder sollte etwas sich vornehmen. Ob es nun ist, dass man die Runden, die man chantet, 16 Runden, voller Aufmerksamkeit chantet, wenigstens diesen Monat alles dran gibt, was man kann an Konzentrationskraft. Das ist zum Beispiel eine gute Gelübde. Oder ob es ist, dass man sich bemüht, besonders darauf zu achten, Vaishnavas zu dienen in diesem Monat und eine dienende Haltung zu entwickeln. Manche Devotees nehmen sich vor, jeden Tag ein Kapitel aus dem Krishna-Buch zu lesen oder ob es darum geht, ein paar Verse, die Krishna verherrlichen, zu chanten oder auswendig zu lernen. Irgendetwas kann bestimmt jeder von uns tun für diesen Monat, den Kartik-Monat. Die Einwohner von Vrindavan, ihr habt vielleicht gemerkt, es ist eine unglaublich attraktive Vollmondnacht. Ist euch das aufgefallen? Selbst morgens um 6 oder 7 Uhr ist der Vollmond noch sichtbar gewesen. Habt ihr es gesehen oder noch nicht? Schaut mal so heute Abend raus. Es ist der Kartik-Monat, der Kartik-Mond, der beste Mond. Der Sharad-Saison. Da findet der Rasa-Lila statt. Gestern hat der Nacht stattgefunden. Oder heute. Je nachdem, wie man sieht. Wenn man ab 12 Uhr. Also das ist ja die ganze Nacht hindurch. Super Rasa-Lila. Auch eines der schönsten Lilas von Krishna. Und die Einwohner von Vrindavan, das haben wir auch gemacht. Deswegen weiß ich, dass alles ist. Die tun so ein Pott mit Sweetreis kochen und tun das denn auf das Dach rauf, damit Krishna, wenn er vorbeikommt mit den Gopis, sich stärken kann am Sweetreis. Nicht? Und dann morgens kommen sie dann auf die Dächer zurück, also kommen und tun in den Sweetreis-Pott nehmen und als Mahaprasada zu sich nehmen. Das haben wir auch mit Lokanath Maharaj gemacht. Wir haben einen riesen Sweetreis-Pott gekocht, den auf dem Dach abgestellt und am nächsten Morgen war noch alles da. Also hatte Krishna das Mahaprasada zurückgelassen und haben es enjoyed. Riesenmenge. Zur Stärkung wird das dahin getan. Das ist ein sehr nice Monat, um Krishna näher zu kommen. Ich wollte heute eigentlich über Mahaprabhu sprechen, aber ich sah dann auf der Tafel Kartik, don't forget oder so, sowas hatte jemand draufgeschrieben. Und da habe ich das als einen Hinweis Krishnas genommen, über das Damodar-Lila zu sprechen. So, Halkeshta, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Lila? Ich glaube, ich mache ein paar Notizen, Sachen, die ich noch nicht gesagt habe. Ist nice, manchmal über Krishna direkt zu hören, oder? Merkt ihr das, wie es einfach wohltut? Man weiß plötzlich, denn diese Lilas sind eigentlich, wir mögen denken, wir trocknen Germanen. Wir mögen denken, ah ja, Lilas, also
Ich will, ich brauche Philosophie, dass mir das Brain raucht. diese Lilas sind sehr wichtig. Die sind auch, Prabhupada hat deswegen das Krishna-Buch vorgezogen, bevor er das 10. Kanto übersetzt hat, damit wir diese Lilas von Krishna hören und Anziehung entwickeln für Krishna. Diese Anziehung ist ja so wichtig in unserem spirituellen Leben. Die hat Krishna extra manifestiert, die Lilas, damit wir eben über ihn hören können und uns in ihn vertiefen können und ja, wissen, ach Krishna, super, ja, Krishna. Nicht? Das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht diese Anziehung zu Krishna haben, werden wir niemals an Krishna denken können. Du denkst an das, was du an das du am meisten angezogen bist, nicht? Oder von dem du am meisten abgestoßen bist. Was sagt das? So die gleiche Kehrseite ist. Unsere Gedenken an Krishna werden immer, oder unsere Hingabe zu Krishna wird immer nur teilweise bleiben oder künstlich oder vorgegeben, wenn wir keine Liebe zu Krishna, keine Zuneigung zu Krishna haben und nicht eben für Krishna aus Liebe raushandeln. Und das ist halt nur möglich, diese Zuneigung, ich will mal von dieser Zuneigung sprechen. Liebe ist ein sehr hohes Ziel. Es fängt an mit Zuneigung. Die fängt erst an, wenn wir anfangen, über Krishna direkt zu hören. Das ist sehr wichtig. Ich habe diese ganzen Zusatzinformationen, das ist ja noch mir schon gesagt worden als sonst, zu einem großen Teil aus den Kommentaren der Acharyas, die unser Bhaktivedanta Buddha Trust, die haben ist vielleicht übersetzt worden. Prabhupada hat ja immer mit mehreren Kommentaren gearbeitet gleichzeitig und diese Kommentare sind übersetzt und sind so stehen zur Verfügung, also vom 10. Kanto, weil die unsere BBT-Leute, die ja auch alle übersetzen mussten. Ridananda Goswami hat dann diese Kommentare gehabt zu den Versen und hat daraus dann Kommentare verfasst, wobei er also den Fußspuren von Srila Prabhupada gefolgt ist. Und diese Dinge sind also zugänglich in der Library von Vrindavan. Da ist unten in der Gurukul so ein Raum. Ich glaube, dass hier ein Devotee sitzt, der eine Spende dafür dazu beigetragen hat. Und da kann man hingehen und lesen, wenn ihr Vrindavan lesen wollt. Das ist ein ganz ruhiger Leseraum, der ist extra eingerichtet worden, damit die Devotees auch die Ruhe finden, da sich hinzusetzen und zu studieren. Keine Frage. Es ist auch in dem Sinne gar nicht zu kaum was zu fragen. Da habe ich noch einen kleinen Punkt. Manchmal wird gefragt, warum hat Narada Muni, oder wird gedacht, warum hat er die verflucht? Verfluchen die Votis? Nicht, das ist eine Frage. Wir wissen einmal, dass Gaga Muni, der hatte Live-Member gemacht und der kam einmal zu einem sehr reichen Mann und hat gesagt, der reiche Mann hat gesagt, ich bin kein Life-Member, ich bin zu geizig. Gaga Muni war so aufgeregt, er hatte ein sehr heftiges Temperament. Damals war er Swami nicht, der hatte sich den Brahmanstreit zerrissen und ihn verflucht. Nee, weil er kein Live-Member werden wollte. Und das kam zu Prabhupada zu Ohren und Prabhupada sagte, wir verfluchen niemanden. Das ist nicht unsere Art. er muss wahrscheinlich total den Gaga Muni provoziert haben, der Live-Member. Das tut man ja auch nicht. Und das war nicht schön, dass er total aus dem Häuschen geriet. Aber hier wird gesagt, wenn ein Vater sieht, das hat Prabhupada auch reingenommen in seine Erläuterung, dass ein schlafendes, krankes Kind da liegt und Medizin nehmen muss. Dann zwackt der Vater das Kind. Zack, 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 zack. Damit es aufwacht und die Medizin nehmen kann. So ist es auch, so machen große Heilige, zum Teil manchmal auch unser spiritueller Meister, ihr habt das vielleicht auch gemacht, die zacken uns, zack, 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 damit wir aufwachen können und die Medizin nehmen können. So verfluchte also Narada Muni die beiden, Nalakuvera und Manigriva, weil die so geblendet waren und so ein hartes Herz bekommen hatten durch ihren Reichtum. Und dann hat er sie also so verflucht und in die Medizin gegeben. Ihr müsst arm werden. Ihr steht da wie arme Bäume, denen nichts gehört außer ihre Rinde, die sie gekleidet sind. Und so macht es manchmal so, dass wir uns vielleicht auch zeitweise in unserem spirituellen Leben in einer Situation sehen, wo wir zwacken, wo es zwackt und wir schreien dann, oh no, und ach, warum ich, immer auf die Kleinen und so weiter und so fort. Aber wir, Guru und Krishna, zwacken uns nur wach, zack, 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 damit wir die Medizin nehmen können und aus unserer falschen, wie soll ich mich ausdrücken, schläfrigen oder verblendeten Haltung herauskommen und mal was machen für Krishna. Mal verändern. So werden wir manchmal gezackt. Kennt ihr das? Im hingebungsvollen Stil, wie man gezackt wird. Zack, zack, zack. Ich habe viele blaue Stellen an meinem Körper, wo ich schon von den Vaishnavas und von Krishna gezackt bin. Halt auf ihre Barmherzigkeit. Zack, zack, zack. Krishna. Das ist ein nicer kleiner Nebenpunkt. Gut, dann werden wir hier enden. Alles Gute für euer Krishna-Bewusstsein und für den Damodar-Monat. Ich habe auch schon meine Gelübde, stehen auch schon fest. Ich denke heute Abend, ich fange heute Abend an mit meinen Sachen. Jeder, was ganz Kleines sollte jeder mitnehmen. Also wenn es mir gelungen ist in meiner Vorlesung, euch ein bisschen von der Vrindavan, von diesem Damodar-Lila zu vermitteln, mein Wunsch sollte es eigentlich sein, dass ihr diese Zeit auch nutzt, nicht? Das ist mit irgendetwas klein. Sei es nur, dass ihr wirklich euch vornimmt, eure Runden ganz und gar aufmerksam zu chanten. Die muss man so und so chanten, nicht? Also das heißt, muss, die chanten wir so und so, dann können wir die auch optimieren, nicht? Enhanced Rounds, nicht? Srila Prabhupada ki jai, Lord Damodar ki jai, Kartik Vrata ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.